Auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Das ist die vierte Sendung unserer Sendereihe. Mein Name ist Gabriele Freitag und ich habe heute einen Gast im Studio. Und zwar Claudia Wilke, die Geschäftsführerin von Tide. Hallo Claudia.
Hallo Gabriele.
Ja, schön, dass du da bist und wir haben uns ein interessantes Thema vorgenommen, nämlich wir sprechen über zwei Bücher. Einmal das Buch von Thomas Bruckner, Wundersuche von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen, was in diesem Jahr erschienen ist. Und dann sprechen wir über mein Gabriele Freitagsbuch, Ein wilder Ort, was im letzten Jahr erschienen ist. Claudia, wie kommt es, dass du das vorgeschlagen hast?
Ja, ich hatte dieses Buch von Thomas Bruckner bestellt als ein Belegexemplar zum Rezensieren und hatte das durchgelesen und hatte Monate vorher zufällig dein Buch gelesen gehabt und fand es total interessant, dass beide Bücher eigentlich von ähnlichen Voraussetzungen ausgehen, nämlich von einer Krebsdiagnose und dann in der Folge der Suche nach Heilung. Und meine Vorstellung war, dass man diese beiden Bücher sehr schön besprechen könnte und dann vielleicht über einige Punkte tiefer eintreten könnte in einen Diskurs oder in ein Gespräch, die ich wichtig finde bei diesem Thema.
Ja, schön. Und das werden wir in den folgenden 58 Minuten tun. Jetzt kommt mir die Aufgabe zu, das Buch von Thomas Bruckner vorzustellen, also den Inhalt. Herr Bruckner ist ein Journalist, der viel gereist ist und auch sich selber, also Zitat Herr Bruckner, als getriebener und Erlebnisjunkie bezeichnet. Also er war gerne an den Brennpunkten, jetzt zum Beispiel der Flüchtlingsströme, überhaupt von Krisen auf dieser Welt und hat von dort berichtet. Und er hatte, wie er auch sagte, er war eigentlich fast immer unterwegs und zu Hause zu sein, das gab es eigentlich nicht für ihn. Das ist wichtig zu wissen, weil das auch in seinem Buch über seine Heilungsgeschichte, gut, könnte man vielleicht im weitesten Sinne sagen, auch wieder zum Tragen kommt. Er hatte bereits 2010 einen Freund begleitet nach Brasilien zu dem Heiler João de Deus, den er dann in englischer Übersetzung John of God nennt, und hatte dort als starker Zweifler an dieser Methode der Operationen, die ja wirklich auch in den Körper eingreifen, es sei denn, es sind rein geistige Operationen, die gibt es dort auch, es gibt geistige und reale Operationen, wo wirklich so blutig Sachen aus dem Körper geholt werden und Scheren in die Nase gerammt und ähnliche Dinge, daran hat er Zweifel angemeldet und irgendwann, als er dann vor John of God trat, hat er ein Schild hochgehalten, ich glaube, Sie sind ein Scharlatan, bitte geben Sie mir Beweise. Und die bekam er umgehend. Nämlich, João strich ihm über die Stirn und danach hat er im Grunde die Kontrolle über seinen Körper verloren, so hat er das beschrieben und war also in den merkwürdigsten Zuständen und fiel immerzu vor Leuten auf die Knie und entschuldigte sich für irgendwas und bat ihm irgendwas und er konnte dagegen nichts tun. Also das muss schon heftig gewesen sein. Und als er dann aber auch noch bat, dass das von ihm genommen wird, dann war es auch vorbei. Also der Beweis ließ nicht auf sich warten, kann man ganz deutlich sagen. Und trotzdem sagt Thomas Bruckner, ja, so, danach waren aber eigentlich gleich wieder die Zweifel da. Das ist einfach auch ein starkes Charakteristikum von ihm. Jahre später, wir waren uns jetzt nicht ganz einig, ob es 2015 oder 2016 war, bekommt er eine Tumordiagnose. Ich würde jetzt noch kurz das unterscheiden wollen von der Krebsdiagnose, nicht um dem irgendwie die Wichtigkeit zu nehmen, das ist im Grunde wurscht, natürlich ist es was Bedrohliches und ganz Wichtiges gewesen, sondern nur um die Äußerungen, die später Heiler von sich gegeben haben, vielleicht anders einordnen zu können. Also das, er sagt schon, das ist was Gutartiges im Gehirn gewesen, was im Wesentlichen Platzprobleme verursacht, weil es wächst. Und auch Kopfschmerzen, wahrscheinlich auch teilweise nicht zu knapp. Und die empfohlene Methode ist eben die Extraktion, eine Operation, aber das war bei ihm jetzt auch nur teilweise möglich und wie bei vielen Leuten, weil dann auch lebenswichtige Gefäße davon betroffen werden und das einfach viel zu riskant werden könnte. Also das ist die Bezeichnung Hirntumor. Schlimme Sache, völlig klar. Und dann teilen Thomas Brückner und ich eine Sache gleich, nämlich, dass auch er erfahren hat, dass in der Schulmedizin er mit seinen Gefühlen, Einschätzung, er als Individuum überhaupt nicht zählte, nicht interessierte. Da war eine bestimmte Prozedur und fertig aus. Er erzählte dann noch, was er da auch alternativ vor hätte, aber da gab es auch keinen Kommentar. Also da war er schon, ja, fühlte er sich nicht gut, um es mal etwas weniger drastisch auszudrücken. Ja, und dann hat er beschlossen, wie er das nennt, wieder Autor seines Lebens zu werden, nämlich das selber in die Hand zu nehmen und diese Schiene mit Besuch beim Heiler weiter zu verfolgen. Und dann besucht er wahnsinnig viele Leute, die wir jetzt hier unmöglich alle aufzählen können, weil dann brauchen wir die ganze Stunde für. Dafür hat er ja auch das Buch geschrieben und das hat er sehr interessant, lebendig und differenziert beschrieben. Also das kann man da sehr schön nachlesen in diesem Buch Wundersuche. Er fängt zum Beispiel an mit einem Kartoffelbauern aus dem Waldviertel. Er ist Österreicher. Ja, das ist gleich ein ziemlicher Treffer, ein relativ unspektakulärer Mann. Das muss man jetzt auch gleich sagen, er stellt diese ganzen Heiler und später Schamanen auf die Probe, indem er ihnen die Diagnose nicht mitteilt und darauf wartet, dass die es rausfinden. Und das, kann man gleich sagen, tut keiner. Und das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es eben kein Krebs im engeren Sinn. Die Leute sagen, sie erkennen Tumore an den Schwingungen und viele sagen zu ihm, sie haben eine Zyste. Und möglich ist, dass das in deren System eben eine Zyste ist, was er hat. Das sage ich jetzt so, das zieht er aber gar nicht in Betracht, sondern er sieht das als praktisch Beweis, dass die keine Ahnung haben, könnte man jetzt mal kurz zusammenfassen. Okay, trotz allem, dieser Heiler aus dem Waldviertel ist ihm sehr sympathisch, ihm leuchtet da auch vieles ein und er schenkt ihm etwas Wesentliches, nämlich wieder Selbstvertrauen. Er geht da raus und er fühlt sich voller Selbstvertrauen, er hatte eine schöne Begegnung und das kann man auch bei seinen weiteren Stationen bei anderen Heilern dann dem Buch entnehmen, dass es gab natürlich auch welche, mit denen passte das gar nicht. Die fand er, die waren irgendwie zu abgedreht oder die haben ihm unheimlich teure Vorschläge gemacht, so was er nun alles machen muss bei ihnen und dann bezahlen und so. Also es gab viele, das Schlimmste war ein Guru in Bulgarien, die also wirklich sich sozusagen irgendwie da selber diskreditierten. Aber es gab eben auch eine ganze Reihe, die auf ihn seriös, vertrauenswürdig und sympathisch wirkten. Und die haben ihm jeweils ein Geschenk gemacht. Der eine hat ihm eben dieses Selbstvertrauen geschenkt, ein anderer hat ihn etwas, zumindest würde ich sagen, von seinen Zweifeln erlöst, ihm dann Glauben geschenkt. Und auch physisch hat er sich teilweise sehr, sehr viel besser gefühlt. Zum Beispiel war er dann ja eben auch auf den Philippinen und hat diese mittlerweile schon etwas berühmteren philippinischen Heiler aufgesucht, die eben auch diese wahnsinnig blutigen Operationen da machen. Und danach hat er Squash gespielt wie ein junger Gott und sich 20 Jahre jünger gefühlt und so. Also es waren ganz deutliche Konsequenzen, die er durchaus in Verbindung gebracht hat mit dem Ganzen. Aber er blieb immer ein Skeptiker und ein Zweifler. Er ist dann noch zweimal zu João de Deus gefahren, den er als seinen Heimatheiler sozusagen ansieht. Manchmal habe ich mich gefragt, wieso muss er dann noch zu so vielen anderen? Aber egal, das war eben sein Weg. Er fuhr dann auch noch nach Togo, nach Ghana, zu den, Voodoo-Menschen dort. Wie gesagt, kann man alles sehr schön nachlesen. Es gab eine Zwischenuntersuchung, die ergab, dass dieser Hirntumor gleich geblieben ist. Das hat er als großes Geschenk angesehen, natürlich. Und es gab dann zum Schluss des Buches eine Untersuchung, wo ein kleineres Wachstum konstatiert wurde. Das fand er kritisch und dann hört das Buch aber auf, was für mich sehr wichtig war. Ja, wie gelassen und gut und in Frieden mit sich und vertrauensvoll er sich zum Schluss gefühlt hat nach dieser ganzen Reise. Also er hat da einen Gewinn davon gehabt, der nicht so gering zu schätzen ist. Das ist meine Zusammenfassung.
Gut, dann würde ich ganz gerne ein bisschen was zu dem Buch Ein wilder Ort von Gabriele Freitag sagen. Nochmal eine Zusammenfassung. Das Buch ist ein Erfahrungsbericht, eben auch wie bei Herrn Bruckner, von einem komplexen Heilungsweg der an Gebärmutterhalskrebs erkrankten Autorin. Ihre Heilung wird zu einem wilden Ritt ins Unbekannte, als sie sich entschließt, den Vorschlägen der herkömmlichen Medizin nicht zu folgen, also nicht dem üblichen Weg der Behandlung zu unterwerfen, keine OP, keine Chemo, keine Bestrahlung. Und zwar deshalb nicht, weil ihre Einsicht für sie ganz wichtig war, dass die bisherige Krebsbehandlung es nicht geschafft hat, den Krebs zu besiegen. Das heißt, das führt bei ihr zu einer Skepsis der vorgeschlagenen Behandlungsformen erstmal und zu der Einsicht, dass sie gern nach dem ersten Schock der Diagnose sich Zeit nehmen will, zu überlegen, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt, mit der Krankheit umzugehen und vielleicht andere, sanftere oder alternative Heilmethoden zu finden, auszuprobieren. Dabei macht sie die wichtige Erfahrung, also ganz ähnlich wie Thomas Bruckner auch, dass die herkömmliche Medizin und die meisten Ärzte, und sie hat neben den Ärzten auch noch Psychotherapeuten auf dem Weg befragt, sie auf diesem Weg tatsächlich nicht unterstützen, sondern im Gegenteil. Sie eher für verrückt erklären, dass sie das machen will und jede weitere Zusammenarbeit ablehnen. So macht sie sich also zwangsläufig alleine auf den Weg, nicht im Dialog mit der Medizin, was sie sich eigentlich erhofft hätte, und unterstützt aber von einzelnen ausgesuchten Personen. Nach 9 langen Jahren und vielen Suchbewegungen und Entwicklungsschritten geht ihre Geschichte gut aus. Sie ist geheilt. Der gute Ausgang, also die Heilung vom Krebs, beschert uns dieses wirklich wunderbar gut lesbare Buch. In 36 kurzen Kapiteln spricht sie viele wichtige Themen an und regt zum Diskurs über die Krankheit Krebs an, sowie den medizinischen, aber auch gesellschaftlichen Umgang damit. Dass dabei auch feministische Fragestellungen zum Umgang mit dem weiblichen Körper in der herkömmlichen Medizin eine wichtige Rolle spielen, gibt dem Buch für mich weit über die persönliche Reflexion hinaus, des eigenen Heilungsweges hinaus, eine wirklich wichtige politische Dimension. An irgendeinem Punkt schreibt sie in dem Buch: Ich will den Diskurs über Krebs gegen den Strich bürsten, Staub aufwirbeln und mehr als die eigene Geschichte erzählen. Und das, so finde ich, gelingt ihr sehr gut. Ich möchte eigentlich mit ihr, weil wir die Gelegenheit hier haben in der Sendung, wirklich auch jetzt über einzelne Punkte eigentlich sprechen, die...
Machen jetzt erstmal eine Musik dazwischen.
Okay, gut.
Vielen Dank, wunderbar. Claudia Wilke, für diese schöne und wertschätzende Zusammenfassung meines Buches. Und genau, wir sprechen dann später über die beiden Bücher und hören jetzt von Guru Mool, einem Musiker aus Australien, einem Aborigine-Musiker, sein bekanntestes Lied namens Vajatal oder Vajatul. Und Guru Mool ist leider letztes Jahr gestorben und ich finde, seine Musik hat eine zutiefst heilende Dimension. Wir sind auf wilden Wegen unterwegs und denken über eine andere Medizin nach. Das eben war ein Lied von Guru Mool Yunupingu, einem australischen Musiker. Und das Lied war in seiner Sprache, der Sprache der Aborigines, die wahrscheinlich die meisten nicht verstanden haben, aber ich finde, es vermittelt sich hier sehr viel, auch ohne, dass man die Worte genau versteht. Ja, ich bin hier mit Claudia Wilke bei Tide. Claudia Wilke, Geschäftsführerin von Tide. Wir bei Tide, Tide immer anders. Das zeigt auch unser heutiges Thema sehr schön. Wir unterhalten uns über mein Buch, Ein wilder Ort, und über das Buch von Thomas Bruckner, Wundersuche, die beide gemeinsam haben, dass sie nach anderen Wegen im Umgang mit einer schweren Diagnose suchen und dann aber auch sehr unterschiedliche Wege beschreiten. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Claudia.
Ja, also mich interessiert als Nicht-Betroffene, die beide Bücher gelesen hat, fand ich besonders interessant den Weg von der Diagnose, von dem Schock so einer Diagnose, dem Wechsel von sozusagen dem Bild oder der Rolle des Gesunden in das Fach des Kranken. Mhm. Und damit verknüpft eigentlich der Frage, was bietet mir die Medizin sozusagen für die Heilung an und kann ich das für mich annehmen und was gibt es sonst an Möglichkeiten? Also was würden mir Heiler anbieten, was würde mir die alternative Medizin anbieten? Und das ist so ein Spannungsfeld zwischen, sage ich jetzt mal, Kranksein, Opferrolle und Selbstermächtigung. Das finde ich sehr spannend. Da würde ich gerne ein bisschen was von dir wissen dazu.
Ja, ich finde auch, ich denke, dass man darüber auch mal ganz prima eine Untersuchung machen könnte, weil das ist eine total spannende Frage. Ne? So, also auch eine größer angelegte Untersuchung, das würde ich mir total wünschen. Weil ich glaube zum Beispiel inzwischen, dass man da sehr stark auf das zurückgreift, was man zur Verfügung hat. Also von mir kann ich das ganz klar sagen. Ne? Das ist mir erst hinterher klar geworden, was ich alles zur Verfügung habe. Natürlich in meinem Beruf als Psychologin und Psychotherapeutin an Herangehensweisen, aber auch in der Spezialisierung, die ich schon hatte auf Psychosomatik. Dann aber auch durch solche Bewegungen wie die Frauenbewegung, ne? Die ja nun wirklich auch sagt, wir nehmen Dinge in die eigene Hand und auch gerade Dinge, die unseren Körper betreffen. Und dann auch schon in Kontakt mit bestimmten sehr sanften Heilungsformen, die von Frauen gelehrt wurden. Also mit dem, was Susan Wied als die Medizin der weisen Frau bezeichnen würde. Und zwar Heilungsformen, die stark auch auf Selbsthilfe und Selbstermächtigung abzielen. Nicht unbedingt darauf, zu jemandem hinzugehen und von dieser Person Heilung zu erwarten. Das war in meinem Background gar nicht so drin. Und das war zum Beispiel bei Thomas Bruckner etwas anders. Ne? Der hatte als Journalist da schon mal jemanden besucht und er kommt aus einer anderen Tradition, vielleicht auch als Mann aus einer Tradition. Das kann man seinem Buch ja auch entnehmen, wo er sich sehr stark auch an Autoritäten abarbeitet. Das benennt er auch explizit, dass das ein großes Lebensthema von ihm ist. Ne? Er möchte eigentlich jemandem vertrauen und sich auch jemandem, man könnte fast sagen, hingeben. Aber gleichzeitig steht er im Konflikt damit, dass er das als Unterwerfung empfindet und dass das für ihn ganz schlimm ist. Ne? So, das ist, finde ich, sehr stark sein Lebensthema, was er da auch dann in seine Suche nach Heilung mitbringt. Ne? Also da passiert sowas Typisches, ne, in dem Moment.
Ich finde ganz interessant, dass du seinen Beruf als Journalist erwähnt hast. Also, weil ich denke, dass ihr beide von euren Positionen aus, also so zumindest schien mir das, als ich die Bücher gelesen habe, von euren Positionen der Professionalität aus sozusagen einen Ankerpunkt sucht, wie ihr mit dem Thema, mit der Diagnose, mit dem Fakt, dass ihr schwer erkrankt seid, umgehen könnt. Und er als Journalist hat diese Selbstermächtigung meiner Meinung nach dadurch, schafft er dadurch, dass er sagt, ich mache ein Projekt, ich recherchiere das Ganze, ich suche irgendwie die Heiler auf und am Ende kommt ein Produkt raus und selbst wenn ich, sage ich jetzt, übertreibe mal, selbst wenn ich zugrunde gehe, dann ist zumindest dieses Produkt am Ende irgendwie noch etwas, was ich in die Welt gestellt habe. Und bei dir ist der Beruf der Psychotherapeutin auch deutlich spürbar in der Art und Weise, wie radikal du sozusagen deinen eigenen Weg gehst, der stärker zu einer Reise in die inneren Welten eben auch führt und in die inneren Befindlichkeiten. Und wenn du da noch mal ein bisschen was dazu sagen magst, dass du, was aus dem Buch irgendwie auch klar wird, Unterstützung suchst, also relativ schnell eigentlich auch das Gefühl hast, für diesen Schock brauchst du eine Unterstützung und dir das auch wünscht von der herkömmlichen Medizin, da in einen Diskurs oder einen Dialog eher, als in einen Diskurs, in einen Dialog zu treten, was eben möglich wäre, wie du dann damit umgehst, oder weil du merkst, das ist gar nicht so einfach, wie du dir das gedacht hast. Yeah. Vielleicht sogar gar nicht möglich.
Ja, ne? Yeah, yeah. Das war auch wirklich eine herbe Überraschung für mich. Nochmal zu dem vorher. Also ich glaube, dass mein Beruf als Psychotherapeutin auch eine große Rolle spielte. Insofern, als dass jede Psychotherapie ist einzigartig. Ne? ich würde vielleicht sagen, ganz besonders in der tiefenpsychologischen Psychotherapie, aber in den anderen Formen auch. Also ich weiß das auch von meinen Kollegen, die Verhaltenstherapeutin sind wir, ne, sind das gewohnt und ich jetzt ja schon seit weit über 35 Jahren, mit den Patientinnen und Patienten Heilungswege zu beschreiten, die genau auf sie zugeschnitten sind. Ne? Da gibt es keine Module und Standardverfahren. Soll es, wie mir manchmal zu Ohren kommt, zunehmend sollen die eingeführt werden? Ich hoffe nicht. Also ich kenne das, ne? Einen ganz einzigartigen Weg, wie man sich befreit. Ne? Und das war mir, glaube ich, auch so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das ja letztendlich mit meiner Krebsheilung auch beschritten habe. Ich habe ja eigentlich dann mit Hilfe meiner Ärztin einen eigenen Weg da kreiert, der auf mich zugeschnitten war. Ne? So. Und ich hatte ja sehr bald diese Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt klassischer Homöopathie gefunden, die mich ja auch schon sehr gut kannte, weil sie meine erste Psychotherapeutin gewesen war. Diesen Berufsstrang hat sie nicht weiter verfolgt, aber sie war damals in Ausbildung zur Psychotherapeutin und das kam einfach total glücklich zusammen. Dadurch konnte die mich sehr gut unterstützen und da hatte ich schon mal sehr viel. Ne? Wir haben uns alle ein, zwei oder manchmal auch drei Monate getroffen, eine Stunde geredet und sie hat über die über ihre Methoden mit diesem Muskeltest da praktisch raus mit Kinesiologie rausgefunden, wo es weitergeht und so. Aber hat mich im Grunde nur sanft korrigiert und das aufgenommen, was ich brachte. Und jetzt komme ich nochmal zu der Frage mit dem Rest der Schulmedizin, mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen, die ich auch aufgesucht habe. Ich glaube, im Nachhinein gesehen, die haben meine Herangehensweise, mit der ich durchaus ja auch selbstbewusst aufgetreten bin, ne? Nämlich dieses, ne? Ich ja, entwerfe mir hier meine Krebstherapie, das hat die vom Hocker gehauen, das hat die provoziert, das war einfach, das war nicht mehr kompatibel, jetzt kommt es mir schon fast normal vor. Ne? Damals habe ich nur gedacht, ja, wieso, ne? Wir machen das jetzt zusammen, ich dies, die das und so, so wie ich das von Dörte Kohlmach, meiner Ärztin, kannte. Ne? Nur das ist ja in deren System überhaupt nicht vorgesehen, das gibt es ja gar nicht. Ne? So.
Jetzt muss man doch auch tatsächlich dazu sagen, dass das 20 Jahre her ist, als du deine Diagnose gekriegt hast. Ne?
Genau.
Und dass man könnte jetzt denken, dass die Medizin, auch die Krebsbehandlung, in der Zwischenzeit irgendwie Fortschritte gemacht hat, dass sie sozusagen individueller auf einzelne Personen oder Fälle irgendwie antwortet.
Tut sie auch.
Du schreibst aber trotzdem, in den 20 Jahren hat sich nichts grundlegend geändert, keine Revolution. Die bisherige Behandlung ist noch immer, Zerstörung ist größer als Regeneration. Wie bringst du das zusammen, zum Beispiel mit dem Film, den ich gestern Abend gesehen habe in der Mediathek von Arte, wo dann groß ist, also Meditation, die Heilkraft der Meditation und wie stark das irgendwie MBSR, diese Mindful-Based Stress Reduction, jetzt in der Medizin Einzug hält. Also wo es bestimmte Richtungen gibt, wo das sich zu überlappen beginnt. Also wie du das einschätzt, ob du das noch immer so radikal formulieren würdest wie hier oder ob sich da aus deiner Sicht doch schon irgendwas tut.
Ja, also ich habe ja eben gleich zugestimmt, dass die Krebsmedizin sehr viel individueller wird, aber im Sinne der Genomanalyse. Ne? So, die analysieren mit immer ausgefuchsteren und sicherlich auch dem Zweck entsprechend guten Maschinen praktisch die genetische Ausstattung der einzelnen Menschen, um dann eine punktgenaue und individuelle Krebstherapie zu kreieren. Das ist genau auch deren Ziel. Ich fand das ja, auch erfreulich, als ich das las, weil ich dachte, hey, habe ich schon vor 20 Jahren gewusst. Ne? Und aber sie machen es ja nun, denke ich, ist auch klar, sie machen es nicht mit der Person zusammen. Ne? Also was ja mein Vorgehen ist in der Psychotherapie und meiner Meinung nach eben auch in der Medizin fehlt, ist das Wissen der Person, um sich selber, um ihren eigenen Körper zu nutzen. Das wird ja überhaupt nicht mehr abgefragt, das interessiert ja keinen. Ne? Und ich merke das ja in Therapien, wenn ich die Leute mal, die sind ja auch häufig körperlich krank, frage, was meinen Sie denn, was das Richtige wäre, was meinen Sie denn, was Sie genau haben? Dann sagen die erstmal gar nichts, huch, sind Sie gar nicht gewöhnt, die Frage, dann kommt aber schon was. Ne? So. Dass ja überhaupt nicht mehr gefragt ist, das Wissen einer erkrankten Person oder auch eines Menschen über den eigenen Körper. Na, insofern, also die Krebsmedizin durchaus individuell. und bezieht auch, ne, das ist mir auch zu Ohren gekommen, Meditation und Stressreduktion mit rein. Gott sei Dank, ist ja auch dringend nötig. Wunderbar alles, sehr schön. Hoffentlich Erfolge. Aber grundsätzlich ist es ja kein anderes Rangehen. Ne? Der Dialog und das innere Wissen der Patientin und des Patienten genutzt und gefördert wird, das ist ja da nicht drin. Ne?
Hängt es dann nicht auch da damit zusammen, dass sozusagen die Medizin sich versteht als der Klempner des Körpers und die Psychotherapie, also wenn ich es jetzt mal brutal sage, als der Klempner der Seele und zwangsläufig sich dann irgendwie mehr da damit beschäftigen muss? Also dass da irgendwie in dieser, sage ich jetzt mal, Kompartmentalisierung schon ein großes Problem irgendwie steckt.
Ja, also die Herangehensweisen der Psychotherapie und der Medizin sind völlig unterschiedlich. Also ja schon in dieser Sache individuelle Therapie, aber auch, das muss ich auch meinen Psychotherapiepatienten ja immer auch erstmal erklären, auch, dass Sie da jetzt eine Menge beitragen müssen, dass ich Ihnen nicht sage, was Sie machen soll. Das erwarten die ja erstmal. Ne? Sie kommen ja auch auf Versichertenkarte. Ne? Sie denken, das geht jetzt weiter. Ich sage ich immer, zack, zack, zack. Nö, ne? Jetzt müssen Sie mal und so und Sie rausfinden mit meiner Hilfe. Und was auch noch ganz anders ist, zumindest auch bei der tiefenpsychologischen, ist, dass wir überhaupt nicht an Symptomen entlang arbeiten. Ne? Also weder an körperlichen noch an psychischen. Bei einer Angsterkrankung reden wir nicht über die Angst. Fast gar nicht. Sondern wir lösen die dahinterliegenden Probleme. Irgendwann ist die Angst weg. Das erkläre ich inzwischen den Leuten auch, weil sonst die wären total verunsichert. Das kennen die gar nicht mehr. Insofern finde ich eine Vorgehensweise, die auch schon fast so was Antiquiertes, aber auch was gegen den Strom Arbeitendes hat. Ne? Und da ist ja bekanntermaßen das Vorgehen der Medizin vollkommen anders. Ne? An Expertenwissen, Symptomen und auch am binären Denken sehr stark orientiert. Ne? Wenn nicht das eine, dann das andere und dann weiter. Ja, auch sehr stark maschinengestützt. Die ganzen bildgebenden Verfahren nehmen ja im Grunde den Leuten ihr inneres Gefühl weg, sondern das Bild macht es ja immer genauer. Ne? Und das weiß es ja im Grunde besser. Ne? Da wird ja nicht gefragt, wie fühlt sich ihr Magen an, sondern da haben wir ja das Bild. Ne? So. Also da sind Riesenunterschiede. Ausgangspunkt war ja zwischen der Psychotherapie und der Medizin, die trennen sich eigentlich kaum noch. Das ist auch, finde ich, eine Schwierigkeit im Gesundheitssystem. Ne?
Ja. Wenn man noch mal ein bisschen darauf genauer guckt, was es von deiner Seite aus bedurfte, um dann eigentlich auch gegen den Widerstand, also einer äußeren Unterstützung von der Medizin, einen eigenen Weg zu gehen. Das ist ja etwas, was absolut radikal ist in einer Welt, wo man vor allem in der Krise eigentlich häufig nicht die Selbstheilungskräfte aktivieren kann, sondern in Angst verfällt und das Gefühl hat, jemand anders muss da jetzt kommen und die Lösung bringen. Ja. Also unser ganzes Lernen, unser Alltag, alles ist irgendwie darauf ausgerichtet, wenn irgendwas schief läuft, muss ich irgendwo jemand finden, der das fixt, also der das gut macht. Ja. Und ich selber als vollverantwortliche Person, man sagt zwar hier, wir sind alles vollmündige Bürger, aber wenn es dann darum geht, wirklich die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, heißt es ja auch, du musst dich selber kennen oder du musst dich selber kennenlernen. In einem Ausmaß, das wahrscheinlich vor allen Dingen dann erst sichtbar wird, wenn du wirklich mit einer starken Diagnose konfrontiert wirst und es eigentlich um Leben oder Tod geht. Also in einer sehr extremen Situation. Wo hast du sozusagen die Sicherheit oder das Vertrauen hergenommen oder hat sich das langsam entwickelt, da einen eigenen Weg zu gehen?
Ja, also beantworte ich gerne direkt, aber vorher will ich nochmal sagen, ich finde das ja so wahnsinnig bedauerlich, dass mein Weg so ungewöhnlich und radikal ist. Ne? So, ich hätte ja so gerne, dass es gleichberechtigt nebeneinander verschiedene Wege gibt, ne? Mit seinen Krankheiten schlimm oder weniger schlimm umzugehen, nämlich einmal die Schulmedizin, dann einmal, was den Weg, den Thomas Bruckner gegangen ist, in der Alternativmedizin sich durchaus an Autoritäten, Heilern, Schamanen zu orientieren und von denen wirklich auch Heilung induziert zu bekommen. Und dann der dritte Weg, das wäre der, den ich begangen habe, ja, auf die eigenen Kräfte zu vertrauen und auf sehr im Grunde letztlich simple Maßnahmen, wo ich weder jetzt besonders exotische Reisen machen muss, noch teure Sachen brauche, also sondern ein paar sehr schlichte Sachen, wie zum Beispiel diese Trancen, wo ich selber mit meinen Organen gesprochen habe. Das kann ja im Grunde jeder machen. Ich weiß auch, dass es jeder machen kann, weil auch Patienten von mir das ja manchmal machen, Patientinnen. Und es geht. Also im Grunde sehr schlichte Mittel, die man da selber zur Verfügung hat und anwenden kann und die wirksam sind. Also das würde ich mir sehr wünschen, weil es ist, klar freue ich mich, ne, wenn jemand sozusagen auch da meinen Mut und so weiter anerkennt, aber gleichzeitig ist auch immer so ein Gefühl, dass ich da irgendwie so einsam auf weiter Flur stehe, ne, und alle anderen was anderes machen, ne. Und ich denke, das ist auch wirklich ein gemachtes Problem. Die Zuversicht, dass es anders geht, die taucht ja fast nirgendwo auf. Deswegen war es mir auch so wichtig, das Buch zu schreiben. Ne? Das glaubt ja schier keiner. Ne? So, das wird ja auch nicht vermittelt. Die Medizin interessiert sich nicht die Bohne dafür. Die Spontanheilungen, die sogenannten, werden kaum erforscht. Was die Leute in Stellung bringen zwischen Entscheidung, was mache ich, und der Diagnose, auch kaum. Ne? Ich meine, es gibt ja durchaus Forschung in Deutschland, wie wir gerade wieder gehört haben. Deutschland steht da nicht so schlecht da, aber nicht auf diesen Gebieten. Ne? So, da passiert ja gar nichts. Ne? Das wird so sehr vernachlässigt. Und ich würde sagen, ja, zu deiner Frage direkt, ich konnte das machen aufgrund günstig zusammenkommender Vorerfahrung und meiner eigenen Geschichte. Die hat mich irgendwie dazu befähigt. Ne? So, zack.
Ja. Ja, das Schöne dabei ist, dass es im Buch ja nicht dabei stehen bleibt, dass man jetzt irgendwie nur da eine individuelle Lebensgeschichte oder Heilungsgeschichte irgendwie kennenlernt, sondern dass du eben auch mit Fragen aufwirfst, die ich enorm wichtig finde. Ne? Dazu gehört auch, dass du einen Krebs hattest, einen Gebärmutterhalskrebs, der eben an den weiblichen Sexualorganen ansiedelt und der da in der konventionellen Heiltherapie der Medizin eigentlich recht unschöne Operationen vorsieht, auch Verstümmelungen und so weiter. Und du schreibst dann in deinem Buch, dass Krebs hat etwas Wildes. Mir liegt jedoch an einer subversiven Praxis, weibliche Organe zu bewahren, sie nicht beschneiden zu lassen und sie auch keiner sonstigen invasiven Behandlung zu unterwerfen. Das wird als Akt größtmöglicher Aufmüpfigkeit interpretiert. Eine Frau befindet sich damit an der Grenze der Verrücktheit. Sie reitet auf dem Zaun, der die Wildnis von der modernen Medizin trennt. Das finde ich wichtig, da nochmal ein bisschen detaillierter drüber zu sprechen.
Ja, ja. Also keinesfalls meine ich natürlich sowas als Dogma, ne, dass das jetzt die neue Richtschnur ist, aber ich möchte das gerne gleichberechtigt neben anderen Möglichkeiten sehen. Ne, so. Um das nochmal zu sagen. Der Gebärmutterhalskrebs bleibt lange lokal. Das wusste ich damals. Ne? Ich weiß gar nicht mehr woher, aber es war ein Wissen, was damals verbreitet wurde, auch in der Gynäkologie. Ich sage bewusst damals, wenn man das heute sucht, zum Beispiel im Netz, ich weiß nicht, vielleicht findet man es beim 550. Eintrag. Ne? Das ist durchaus möglich, aber man findet es erstmal nicht. Hm? Ich habe es neulich wieder über eine Gynäkologin, die das auch hatte, bestätigt bekommen. Deren Doktorvater hat gesagt, ruhig Blut sozusagen. Wir wissen doch, bleibt lange lokal. Ich habe die Befürchtung, dass man das in 5 Jahren schon gar nicht mehr weiß. Ne? So, also wie da auch Manipulation geschieht, ne? Das finde ich nicht von Pappe. Ne? Und zwar genau da. Ne? Ich glaube kaum, dass irgendjemand mit Gebärmutterhals das gesagt wird. Mir hat das eine große Ruhe gegeben. Ich weiß nicht, ob ich die bei Brustkrebs genauso gehabt hätte. Aber ich habe mich eisern daran festgehalten, dass das lange lokal bleibt und nicht gleich in die Blase oder in den Darm streut. Das ist ja die Gefahr. Ne? So. Und dann hatte ich beschreibe das ja auch in dem Buch, einen starken Wunsch, genau da mich nicht verletzen zu lassen. Ne? Als ich zum Beispiel, ne, später hatte ich große Probleme mit meinen Zähnen und so weiter. Und da sind massive Eingriffe passiert. Da habe ich nicht groß mit der Wimper gezuckt. Ne? Jetzt mal nur als Beispiel, da ging auch nichts mehr anderes. Ne? Es ist nicht so, dass ich nun, ne? Das jedes Mal sagen würde. Aber da hatte ich A, das Gefühl, es geht anders. Und B, wollte ich genau da nicht, dass man da reinschneidet. Ne? Und ich habe ja dann später durch dieses Buch von Naomi Wolf über die Vagina da eine große Bestätigung gefunden. Die schreibt ja auch wirklich, da liegt ein Kraftzentrum für die Frau. Und wenn man da verletzt wird, sie zieht da allerdings nicht auf die Gynäkologie ab, sondern eher auf sexuellen Missbrauch. Oder sie hatte selber Verletzungen in den Rückennerven, die da in den Beckenboden gingen. Dann ist praktisch die Kreativität gehemmt, dann tendiert man zu Depressionen. Das hat sie wegen dieser Rückengeschichte, Beckenboden, hat sie das selber erlebt. Ne? So. Und das hat mich nochmal bestätigt, dass ich dachte, ja, ich wollte mir da auch was Zentrales und ein Kraftzentrum erhalten. Ich habe mir damals vor 20 Jahren teilweise kaum getraut, das auszusprechen, weil ich immer dachte, das hat irgendwie sowas Frivoles, so, ne? Lieber sterben, als da reinschneiden lassen, um Gottes Willen. Aber ich wusste, mir ist das wichtig und es ist hinzukriegen.
Ja. Du schreibst ja auch, und das finde ich auch ganz wichtig als Information und auch interessant, dass du siehst, dass die Forschung auch sehr unterschiedlich läuft in der Medizin. Also dass beispielsweise Uterus-Extraktion sozusagen sehr locker vorgenommen worden ist über einen langen Zeitraum, ohne genau zu gucken, welche Nerven, Muskel, Dinge mit verletzt worden sind. Und dadurch beispielsweise auch sexuelle Empfindsamkeit wirklich runtergesetzt worden ist, während bei Männern bei Prostata-Eingriffen eine sehr genaue Lokalisation da ist, wo drumherum geschnitten werden muss, damit sozusagen die erektile Fähigkeit erhalten bleibt.
Genau, das also habe ich in einem Zeitungsartikel mal gefunden, ja. Ne? In der FR irgendwie, den habe ich zufällig auf einem Flug gelesen. Ne? Ups, ja.
Ja. Ja. Also das heißt, das war dir das, war das mit ein wichtiger Punkt sozusagen der subversiven, also der Subversivität, sage ich jetzt mal, auch damit rauszugehen und anderen Frauen da irgendwie Mut zu machen, genau zu gucken, was mit ihnen eigentlich passiert. Spielte das eine wichtige Rolle da?
Ja, also bei dem jetzt rausgehen bestimmt, damals war es ja mehr so ein Gefühl von mir, ne, wo ich teilweise auch dachte, oh Gott, lieber nicht, ne, sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne, so. Aber danach hat mir erstens mein Muttermund selber gesagt, du musst jetzt damit raus, du musst schreiben. Und ich habe mich auch nicht getraut, das nicht zu machen, weil ich möchte, dass er schön in Harmonie und gesund bleibt. Und deswegen mache ich auch gerne das, ne, was er mir vorschlägt. Vorschläge waren immer gut bisher. Und da wurde ich also wirklich etwas gedrängt von der Stimme meines eigenen Körpers, meiner eigenen inneren Stimme. Und dann habe ich mir natürlich ganz klar gesagt, ich möchte gerne, dass mehr Frauen das wissen, ne? So. Ich habe genau von einer Frau gewusst, von Adelheid Ohlich, der Begründerin des Luna-Yoga, dass sie ihren Gebärmutterhalskrebs ohne Schulmedizin überwunden hat. Und das war mir unendlich wertvoll. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt ohne sie getraut hätte. Also das bedeutet ja ganz, ganz viel. Ne? Und da wollte ich auch ein Leuchtturm sein, ne? In diesem ganzen Meer von, ne? Ja, Eingriffen. Jetzt hören wir nochmal eine Musik. Und zwar von Buffy St. Marie, I'm Coming Home. Ja, das war ein Lied von Buffy St. Marie, eine Sängerin der First Nations aus den USA. Und Buffy St. Marie möchte auch explizit, dass ihre Musik heilend und wie Medizin wirkt. Und da sind wir bei unserem Thema auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag und ich unterhalte mich hier mit Claudia Wilke über zwei Bücher, Wundersuche und Ein wilder Ort. Claudia.
Ich beziehe mich auf einen Satz in deinem Buch, Der wilde Ort oder Ein wilder Ort, genauer gesagt, wo du schreibst, auf spektakuläre Heilung hoffen. Durch exotische Medizin schien mir vermessen, wenn auch verlockend. Und die Wundersuche von Thomas Bruckner hat das ja nun wirklich also zum zentralen Thema gemacht, diese Wundersuche nach dem dem Heiler der exotischen Medizin, die ihn irgendwie rettet. Auf dem Weg dorthin, verlockend, aber vermessen, da gehst du ja bestimmte Wege, zum Beispiel auch in den spirituellen Bereich mit Mutter Mera. Er macht das mit seinem Heiler in Brasilien, dem João de Jesus, oder wie er heißt. Und da kommt doch ein Element mit rein, das wir jetzt im Gespräch noch gar nicht angesprochen hatten oder noch nicht tangiert hatten, nämlich Glaube und Hoffnung oder Glaube an eine höhere Macht oder an etwas, was sozusagen über den Verstand hinausweist. Ja, also diese Erfahrung machst du, diese Erfahrung macht er auch.
Da treffen wir uns nämlich auch wieder. Ne? Die Wege sind erstmal unterschiedlich. Ich setze auf Selbstvertrauen eher auf Heiler und Schamanen, aber dann treffen wir uns auch wieder. Auch sein letztes Geschenk, was er ja von João de Deus auf seiner dritten Reise erhält, ist ja die Meditation. Ne? Er schreibt den, wie ich finde, sehr schönen Satz, dass etwas ihn meditierte. Da habe ich gedacht, oh nein, das würde ich auch gerne mal. Ne? Und das ist ja auch das, was man bei Mutter Mera macht. Ne? Man setzt sich hin in ihren Darshan, ne? Wo sie vorne sitzt und alle meditieren. Und dann kann man auch einzeln zu ihr treten. Und das hatte ich bereits Anfang der 90er Jahre angefangen. Die Krebsdiagnose war ja dann 97. Das heißt, das kannte ich schon. Und ich hatte schon diesen Draht zu Mutter Mera und hatte das Gefühl, sie würde mir helfen, wenn ich sie brauche. Und damit meine ich nicht, dass ich jemals ein Wort mit ihr gewechselt habe. Ne?
Ja. Mutter Mera ist ein Guru, könnte man sagen, aus Indien. Sag mal, was sie macht.
Ich glaube, sie ist eher so eine Art Avatar oder so. Ich weiß, oh Gott, ich kann es immer nicht so genau sagen. Jedenfalls bewegt sie sich deutlich auf einer anderen Energieebene als wir. So. Und sie wohnt ja in der Gegend von Frankfurt und bringt eine bestimmte Art von Licht auf die Erde. Und in diesem Darshan, das ist ja das einfach das Zusammensein mit dem Göttlichen. Ne? Einfach, wir sitzen alle da. Passiert natürlich auch einiges, speziell wenn man dann auch vor ihr sitzt, kniet und sie den Kopf berührt. Da kann sie auch wirklich Blockaden lösen. Ne? Ja, das ist alles.
Du schreibst in deinem Buch, wenn man einen Weg wählt, der auf Eigenverantwortung und Bemühen setzt, ist man in Gefahr, sich zu überschätzen, um ein gutes Resultat zu erzielen. Ja. Man könnte sich erheben in dem Glauben, man hätte seine Erfolge selbst verursacht. Bei Mutter Mera konnte ich nicht umhin einzusehen, dass eine wirkliche Heilung mir geschenkt würde. Ich würde sie mir niemals verdienen oder erarbeiten. Natürlich würde ich mein Bestes geben, aber ob ich gesund werden würde, lag nicht in meinem Einflussbereich.
Ja, das war genau die Lehre von Mutter Mera, wie gesagt, ohne dass ein Wort gesprochen wurde. Ne? Immer wenn ich während dieser Heilungszeit zu ihr ging, fühlte ich mich irgendwie recht klein, könnte man sagen. Ne? Also ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht bekomme ich dann eine Wahnsinnsstärkung und boah, ne? Und das wird und so. Es war eher das Gegenteil der Fall. Ich fühlte mich recht klein mit Hut, wenn ich da rausging. Und eine Lektion in Demut, ne, war das im Grunde. Ja.
Konntest du das für dich umsetzen, was das wirklich bedeutet, also eine Übersetzung ins Handeln, wenn man sozusagen eine Lektion in Demut, das klingt ja erstmal ganz toll, was ist das eigentlich? Ne? Also das würde mich schon einmal interessieren.
Ich bin ja schon eher auch eine Macherin, ne, so, und tu was, sieh gern die Wirkung und so weiter. Und praktisch von diesem Prinzip, man tut was, man sieht die Wirkung, man kommt voran, man tut viel, man sieht viel Wirkung und so weiter. Ne? Von diesem Prinzip auch Abstand zu nehmen, was ja also jetzt nicht nur ich habe, sondern einfach ja auch total verbreitet ist. Ne? Ja, einfach an andere Wirkprinzipien zu denken, die eben nicht mit tun, sondern eher mit unterlassen und lassen zu tun haben. Ne? Und das ist ja im Grunde eine ganz andere Welt. Ne? Wenn ich jetzt drüber rede, merke ich auch gerade wieder, geht einem auch schnell verloren. Ne? Aber ja, ist so schön und so wichtig. Ne? Und besonders in dem letzten halben Jahr habe ich mich dem noch intensiver gewidmet. Und das letzte halbe Jahr hat ja auch den Durchbruch gebracht. Ne? Aber die anderen 8,5 waren genauso wichtig.
Ja, du beschreibst die ersten 8,5 Jahre eigentlich als eine Zeit, wo es dir schwerpunktmäßig darum ging, den Krebs im Zaum zu halten. Und dass dann sozusagen ein Sprung kommt in der Erkenntnis, auch vermittelt durch deine Ärztin, die dich begleitet hat, dass du einen Schritt weiter gehen könntest und dass du sozusagen sagen könntest, ja. Es geht auch darum, wirklich heil zu werden, ja, und den Krebs, ja, loszuwerden.
Genau.
Dieses, ja, letzte halbe Jahr, beschreib es nochmal, was da für dich an einer qualitativen Veränderung, mhm, notwendig, aber auch möglich war.
Also meine Ärztin hatte ja schon vorher öfter mal gesagt, wie wär's denn, wir haben uns ja geduzt, wie wär's denn, Gabriele, ne, nicht nur im Zaum halten, sondern auch wirklich mal weg. Ne? Und dann bin ich ja regelmäßig in Tränen ausgebrochen und hatte das Gefühl, ne, sie überfordert mich, ich mach doch schon so viel, ich bin doch schon so brav. Oder nee, nicht brav, brava im Italienischen, also das heißt irgendwie, ne,
mutig
und ich, ne, so, ne, brava, nicht brav. Es war dann plötzlich einfach da, ne? Sicherlich im Zusammenhang mit all dem, wie ich an mir und mit anderen gearbeitet hatte, aber auch vielleicht in dem, was mir geschenkt wurde. Es war jedenfalls dann da, dass ich spürte, jetzt ist dieser Schritt möglich. Das war um die Jahreswende 2005, 2006. Und genau in dem ersten halben Jahr 2006 ist es dann ja auch passiert, ne? Also es war ganz stark auch eine geistige Vorbereitung. Ne? Dann habe ich auch noch dieses nette Mittel Prodialvit von meiner Ärztin auch bekommen, was ja wirklich ein speziell auf den Krebs wirkendes pflanzlich alternatives Mittel ist. Davon halte ich auch sehr viel, ne? Das schon auch noch. Und diese direkte Behandlung des Muttermundes mit diesem Heilwasser von Alexander Andersan, ne? Was ich aber immer noch abkochen musste. So, ne? Also die drei Sachen, ne? Ja, weiß man immer, was wichtiger war, aber ne, man weiß wiederum, wie wichtig der geistige Prozess ist. Ne?
Ja. Ja.
Und das war ja auch bei Herrn Bruckner im Grunde nicht anders. Ne? Das kann man, ohne dass er es so ganz explizit schildert, seinem Buch Wundersuche genauso entnehmen. Sein großes Dilemma war ja, er wollte Heilung und er dachte, er müsse sich dafür unterwerfen. Und sein Satz zum Schluss ist, ich wünsche mir Heilung, ohne dass ich mich unterwerfen muss. Und da ist er auch geistig an einem sehr wichtigen Punkt für sich angekommen. Ne?
Also, ja. Ja. Ja, er hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit. Wenn man deinen Zeitrahmen nimmt von 9 Jahren, bis das sozusagen, oder 8,5, bis du sozusagen das Gefühl hast, also genügend Humus aufgenommen zu haben, um dann den entsprechenden Sprung machen zu können.
Ja, genau.
Also das kann man ihm lassen. Vielleicht kriegen wir nach 9 Jahren von ihm dann das nächste Buch.
Ja, da wären wir auch gespannt. Ja, also er hat jedenfalls da auch viel angesammelt.
Mich würde ganz kurz zum Ende nochmal interessieren, was für dich sich verändert hat, ob sich irgendwas verändert hat, nachdem du die positive Nachricht gekriegt hast, dass du geheilt bist, dass du gesund bist.
Mhm.
Konntest du die Erfahrungen, in welcher Art und Weise konntest du die Erfahrungen mit in dein weiteres Leben mit reinnehmen?
Es war ja so, dass nach diesem halben Jahr der PAP 5, was ja immer ein klarer Krebsbefund ist, zu PAP 4a ging. Dann wurde natürlich noch darauf gewartet, dass der auf 3 und 2 oder vielleicht auch auf 1 aber und so weiter geht. Ne? Also das ging ja noch ein bisschen länger, aber ich wusste eigentlich, jetzt geht es nur noch runter und genau so war es auch. Ne? Weil ich hatte vorher schon mal einen 4b und da ging es aber dann wieder hoch, ging ja immer so hin und her und so. Ne? Also es war noch ein längerer Prozess. Naja, also diese Erfahrung, dass das möglich ist, ne? Das denke ich schon, dass die mich sehr prägt, auch in meinem Blick auf andere Leute, was ich denke, was für die vielleicht möglich wäre, wenn sie, ne, ihren Horizont erweitern und auch, ne, ja, auch zum Beispiel in der Sterbebegleitung meiner Mutter, da kam das einfach auch wieder mit rein. Also das ist ja eine bestimmte Verbindung mit inneren Reichtümern und Dingen, die man dann auch weitergeben kann, ne? die natürlich bleibt und die sehr schön ist. Ja.
Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass es für dich gut ausgegangen ist.
Danke.
Irgendwann wird es uns trotzdem erwischen.
Ja, das ist richtig.
Aber mit der Erfahrung, ja, glaube ich, dass du einen wichtigen Schritt getan hast, der für uns alle noch irgendwie aussteht in der einen oder anderen Form.
Ja, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, Claudia Wilke. Und ich weise noch darauf hin, dass die Sendung ja auch immer am 5. Dienstag im Monat, den es ja 4-mal im Jahr gibt, und wird dann am Sonntag drauf um 14 Uhr wiederholt. An dem Dienstag kommt sie um 19 Uhr. Und man kann sie dann auch auf meiner Webseite www.einwilderort.de nachhören, allerdings ohne die Musik. Ja, ich freue mich auch über Rückmeldungen, Anfragen. Es ist auch möglich, dass man sich als Gesprächspartnerin hier und Gesprächspartner meldet. Und ich sage Tschüss.